Von Menschen und UFOs. Ein GEP Insider Audiocast.
Für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet.
Das ist spannend.
Die GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens und es ist die größte als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich hauptsächlich mit der Erforschung des UFO-Phänomens beschäftigt.
Das Thema als Thema ist interessant, auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt.
Von Menschen und UFOs.
Schönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, sehr verehrte Zuhörer. Willkommen beim Podcast der GEP von UFOs und Menschen. Die heutige Folge befasst sich mit unserer Tagung und Mitgliederversammlung, die im November 2014 durchgeführt wurde. Aber ich bin heute nicht allein und übergebe das Wort nun an meinen Kollegen Günther.
Hallo, schönen guten Tag. Der Audiocast heißt übrigens von Menschen und UFOs.
Mist. Dann gebe ich das Wort gleich weiter an André.
Moin moin.
Das war jetzt sehr kurz. Ja, bleiben wir gleich beim Thema. Die Veranstaltung war schön, aber nicht ganz freiwillig, weil wir alle 2 Jahre einen neuen Vorstand wählen müssen und dazu eine Mitgliederversammlung einberufen müssen. Das haben wir jetzt getan und Günther wird uns nun kurz erzählen, wie die Mitgliederversammlung abgelaufen ist und was da besprochen wurde. Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns getroffen in Hannover, dort im Freizeitheim Warenwald heißt das, glaube ich, ne? Und da waren wir vor zwei Jahren schon mal. Haben da auch eine Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum der GEP abgehalten. Das hat uns sehr gut gefallen. Also haben wir beschlossen, dort wieder zu tagen, den Workshop zu machen und eben auch die Mitgliederversammlung. War eine recht überschaubare Runde, würde ich sagen. Also wir waren nicht so viele.
10 Personen.
10 Personen waren dort, genau. Und das ist aber in Ordnung, dann kann man die Diskussion halt auch ein bisschen kleiner halten sozusagen.
Genau, vielleicht noch, darf ich noch eins anmerken. Wir hätten uns natürlich sehr gefreut, wenn noch mehr Mitglieder die Chance ergriffen hätten, nach Hannover zu kommen. Also das wäre schön gewesen, wenn das ein bisschen reger genutzt worden wäre.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass natürlich man kann die GEP immer mitgestalten, auch im virtuellen Raum kein Problem. Aber es ist schon sinnvoller, solche Aktivitäten vielleicht auch mal auf eine persönliche Ebene zu hieven. Und da ist die Mitgliederversammlung eben auch immer ganz gut geeignet für. Gut, in dem Fall 10 Leute ist auch in Ordnung. Es ist eben so, dass wir die Dinge, die dort besprochen werden, das sind so vielfach Formalitäten, die man als eingetragener Verein eben machen muss. Dazu gehört eben auch den Vorstand neu zu wählen oder in diesem Fall den Vorstand im Amt zu bestätigen. Das ist also nach wie vor Hans-Werner Peiniger als erster Vorsitzender, Dani Amon als zweiter Vorsitzender, André Kramer als erster Beisitzer und Christian Zech als zweiter Beisitzer. Darüber hinaus gibt es dann immer noch so einen Abriss über die Finanzen des Vereins, über die Aktivitäten, die durchgeführt worden sind. Es können Anträge besprochen werden und so weiter. Wie gesagt, vorrangig Formalitäten. Wirklich gefreut haben wir uns vor allen Dingen darauf, dass dann der Workshop irgendwann losgeht.
Genau, also was jetzt mal vielleicht ganz beruhigend ist, finanziell steht der Verein gut da. 2 wichtige Sachen, die Geldkosten können wir uns nach wie vor leisten, nämlich einmal Druck und Vertrieb des UFO, Journal für UFO-Forschung und zweitens unser Büro in Lüdenscheid, in dem sich alle Fallakten befinden, in dem sich die ganze Bibliothek befindet. Alles das kann weiterhin gut finanziert werden und das ist schon mal für den Verein sehr wichtig und auch sehr beruhigend.
Ja, interessant ist ja auch, dass mehrere Anträge gestellt wurden. Und einer dieser Anträge machte ja den Vorschlag, dass es zu einer Digitalisierung des kompletten UFO-Archivs kommen soll. Das war ja ein doch sehr rege diskutierter Antrag.
Das stimmt, wir haben natürlich viele interne diskutiert, auch wie wir die Arbeit weitermachen wollen, auch wie wir weitermachen wollen mit dem Thema der Digitalisierung der Fallakten und unserer Unterlagen. Doch das wird Thema gleich im Anschluss sein, denn das ist auch das Thema des ersten Vortrags von Ingbert Jüth. Haben wir denn noch irgendetwas zu sagen zum Thema Mitgliederversammlung?
Ja, mir fällt da gerade noch was ein. Also es ist schon auch so, die GEP hat sich ja in letzter Zeit auch einigen Kritikpunkten ausgesetzt gesehen, was die Fallermittlung betrifft. Auch das ist zum Thema gemacht worden. Wir haben uns da schon auch mit auseinandergesetzt, mussten, ich sag mal, aus der Art und Weise, wie einige Kritik hervorgetragen worden ist, das Sinnvolle auch erstmal so ein bisschen herausschälen. Ne, das war nicht ganz so einfach, aber das haben wir getan, haben uns damit auseinandergesetzt und nehmen solche Kritik natürlich auch an. Und von daher sind wir eigentlich ganz wohlgestimmt, was das betrifft, dass man ja, da, dass sich da auch ein bisschen was ändert, dass wir in der Art und Weise, wie wir beispielsweise neue Fallermittler schulen wollen, dass wir da noch etwas mehr herausholen können. Und ja, das war es erstmal davon.
Ich glaube, gerade das Thema der Betreuung der Fallermittler war, glaube ich, schon ganz wichtig. Und das ist auch ein Thema, das uns weiterhin auch begleiten wird. Es ist sehr erfreulich, dass sich Leute bereit finden, in ihrer Region Untersuchungen durchzuführen. Es ist, glaube ich, da wichtig, dass wir als Verein auch mit einigen erfahrenen Mitgliedern, auch mit Leuten, die viel im Bereich Fallermittlung gemacht haben, da unterstützend zur Seite stehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir verbessern könnten in der nächsten Zeit. Mal schauen. Also auf jeden Fall lässt sich das gut an. Ja, ich glaube, wir können jetzt von der Mitgliederversammlung zum Tagungsteil kommen. Mhm. Genau, der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass ein wichtiger Punkt leider ersatzlos entfallen musste, nämlich das Mittagessen. Das war höchst bedauerlich.
Ich glaube, André hatte aber ein Stück Pizza.
Das heißt ja ein Stück, eine komplette Pizza.
Für sich alleine.
Ja, natürlich. Genau, wir kläglicher Rest mussten dann mit den Keksen Vorlieb nehmen. Aber es hat uns immerhin so weit geholfen, dass wir dann pünktlich, also eigentlich waren wir die ganze Zeit im Raum, konnten dann pünktlich um 13 Uhr mit dem ersten Vortrag beginnen. Und der erste Vortrag war von unserem Kollegen Ingbert Jüth, der auch gleichzeitig Mitglied in der UFO ist und bei dem es um das Thema UFO-Datenbank ging. Das ist ein Projekt, das schon seit einigen Jahren verfolgt wird. Zunächst vorangetrieben von unserem Kollegen Christian Tschech, der da sehr viel Arbeit reingesteckt hat, und zwar nicht nur in das Schaffen der Strukturen, sondern auch im Befüllen der Daten. Mit einem großen Fleiß, großen Engagement, viel Arbeit aufgewendet hat, um wirklich auch mal die Daten in diese Datenbank mal so reinzubekommen. Ja, Ingbert hat sich dann sehr darum bemüht und auch, ich finde, sehr erfolgreich bemüht, gute Strukturen zu schaffen, also nicht erst zu machen, sondern erst eine sinnvolle Datenbankstruktur aufzubauen, ein Framework darum zu bauen, mit dem man diese Datenbank noch nutzen kann und alles so vorzubereiten, dass wir in absehbarer Zeit mithilfe eines Programms und später auch mithilfe eines Browsers diese Datenbank nutzen können. Ich glaube, was aus meiner ganz persönlichen Sicht nicht so sehr hilfreich war, war auch das Angebot der Kollegen von DeGufo Österreich, sich in dieser frühen Phase mit einer App für Mobiltelefone in diese Entwicklung reinzuhängen. Es hat so ein bisschen Organisationsaufwand bedeutet, es hat auch Abstimmungsaufwand erfordert. Die betroffenen Kollegen haben das jetzt gemacht und ich habe so den Eindruck, dass wir jetzt so auf dem richtigen Weg sind. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr über die Kosten reden müssen, weil wir müssen so eine Infrastruktur betreiben. Wir brauchen also einen Server, auf dem diese Datenbank dann laufen wird. Wir brauchen Transfervolumen, wir brauchen Sicherung, also technische Umgebungen, die einfach notwendig sind, um sowas zu betreiben. Das wird nicht umsonst zu haben sein, sondern man wird da auch ein bisschen was reinschießen müssen. Das wird noch ein Diskussionspunkt werden.
Crowdfunding.
Ja, vielleicht. Hast du einen Vorschlag?
Noch keinen konkreten, aber ich habe halt mitbekommen, dass die amerikanischen MUFON-Kollegen derzeit da so ein Projekt mit einer UFO-Datenbank in Amerika aufziehen wollen und für die Finanzierung ganz offensichtlich auf Crowdfunding zurückgreifen wollen. Was, glaube ich, ganz interessant ist, das so mal ein bisschen zu verfolgen, weil ich keinen Plan habe, ob das in irgendeiner Form Erfolg haben könnte. Ob es da Leute gibt, die da Geld für zahlen, außer uns jetzt.
Ja, zumal ich mir auch denke, also bei Filmproduktionen und Videospielen oder wo auch immer das angesetzt wird, da geht es ja auch immer darum, dass A, die Konsumenten ein Produkt bekommen, auf das sie Bock haben und dass sie auch noch am Gewinn beteiligt werden. Die Frage ist jetzt, welchen finanziellen Gewinn kann man sich aus einer UFO-Datenbank versprechen? Wahrscheinlich gar keinen.
Aber ist das so? Also ist das tatsächlich so, dass das unbedingt ein finanzieller Gewinn? Also ich denke an eine Menge Projekte, die vielleicht auch eher einen ideellen Wert haben, wo nicht unbedingt was finanziell ist. Also dann eher vielleicht so einen gewissen, ja, weiß ich nicht, dass die sich irgendwelche Prämien oder so ausdenken, die ab einer gewissen Finanzierungsstufe dann da ausgeschüttet werden. Aber eine direkte finanzielle Beteiligung, ich wüsste nicht, dass das...
Also ich meine, bei Filmprojekten wäre das zum Teil so gewesen, dass die dann an den Einspielergebnissen beteiligt wurden.
Stromberg
oder Iron Sky.
Aber ich glaube, das ist auch so vielleicht auch gar nicht erforderlich. Ich weiß es nicht. Ich denke aber, dass wir, sagen wir mal so, im deutschsprachigen Raum das durch bereits bestehende Strukturen lösen, nämlich als ordentliche eingetragene Vereine mit Vorstandsbeschluss und Budget und allem werden wir dann wahrscheinlich die Sache unterstützen. Und das werden wir ganz sicher unterstützen, nicht nur wahrscheinlich, das werden wir sicherlich unterstützen, da bin ich ganz sicher. Und werden auf die Art und Weise, glaube ich, auch die Finanzmittel aufbringen können, um das Projekt weiter zu betreiben, in einem größeren Umfang zu betreiben und auch vielleicht sogar etwas professioneller zu machen, weil wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die dann ein professionelles Rechenzentrum auch anbieten kann. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall war die Vorstellung von Ingvar sehr interessant. Er hat sehr genau die Technik erklärt. Das war gut. Er hat auch einen Ausblick gegeben auf zukünftige Entwicklungen, also Dinge, die noch ausstehen. Und ich glaube, das nächste Jahr wird für das Thema UFO-Datenbank recht spannend werden. Dazu können wir jetzt noch nicht viel sagen. Das muss sich einfach noch entwickeln. Wir werden auch sehen müssen, in welchen Zeiträumen die beteiligten Kollegen auch ihre gesetzten Ziele erreichen werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, alles das, was sich da tut, tut sich in der Freizeit. Also immer, wenn mal der Kollege Zeit hat, daran weiterzuarbeiten, macht er das auch. Aber ist halt eben auch mit gewissen Längen auch verbunden. Und das geht auch nicht anders. Wie bei uns allen anderen ja auch. Ja, der zweite Vortrag war zum Thema Good UFO, Problematik UFO. Und erfreulicherweise haben wir den Vortragenden gleich hier und ich übergebe gleich das Wort an André. Bitteschön.
Ja, danke. Ja, der Vortrag handelt natürlich von dem Fortsetzungsprojekt zum Projekt Good UFO, das wir im letzten Jahr abschließen konnten und die Ergebnisse ja publiziert wurden. Und ich habe da einen kleinen Rückblick gegeben auf das Projekt Good UFO, auf die Analyse und die Vergleiche der Good UFO-Fälle untereinander und dann mich ein bisschen mit der bisherigen Kritik oder mit den Reaktionen auf diese Arbeit auseinandergesetzt. Denn diese erschienen ganz wichtig natürlich für so ein Pilotprojekt, möchte ich es mal nennen, um einfach zu sehen, wo muss man vielleicht sein Forschungsdesign verändern, welche Punkte hat man nicht bedacht, wo sind vielleicht logische Fehler. Und das konnte man so ein bisschen anhand der Kritiken abklopfen. Und ja, dann gab es einen Ausblick darauf, dass wir jetzt im Frühjahr damit loslegen wollen, das Fortsetzungsprojekt anhand der Problematik-UFO-Fälle anzugehen.
Kannst du kurz erzählen, wie ihr das genau macht?
Naja, also der Plan ist erstmal, dass wir es ähnlich fortführen wie beim Projekt Good UFO. Sprich, wir werden uns in Lüdenscheid mit ein paar Leuten zusammensetzen, werden die entsprechenden Fallakten gemeinsam durcharbeiten, durchbesprechen, werden die Daten, die nötigen Eigenschaften extrahieren aus diesen Daten und dann quasi in Heimarbeit wird es zur Analyse kommen. Ne, das heißt, anhand einer speziellen Methodik, der qualitativen Heuristik werden wir dann die Eigenschaften dieser aus den verschiedenen Sichtungen, aus den verschiedenen Berichten miteinander vergleichen. Eventuell wird es im Vorab noch dazu kommen, dass wir den einen oder anderen Fall aussortieren, einfach aufgrund der Fragestellung, ob die Einschätzung der damaligen Untersucher tatsächlich so treffend oder valide ist. Denn da ist schon die eine oder andere Kritik erfolgt und da wollen wir natürlich auch nachgehen, wenn wir schon dabei sind. Das heißt,
er machte gleichzeitig eine Re-Evaluation der Problematik UFO-Fälle.
Ganz genau. Das heißt, es kann sein, dass die ein oder andere Nachuntersuchung danach angeregt werden wird. In diesem oder jedem Fall.
Und dass sich auch der Datensatz damit etwas verändert, indem man sagt, ja, der Fall kommt rein, der Fall kommt vielleicht nicht rein, weil es gar kein Problematik-UFO-Fall ist.
Genau, nach unserer Einschätzung, muss man dazu sagen. Das ist natürlich immer ein subjektiver Moment.
Ist es natürlich letztendlich immer, das heißt, der Falluntersucher, der das anguckt, der mag vielleicht objektivierbare Daten vor sich liegen haben, aber die interpretiert er letztendlich. Und das heißt, dass er sowieso eine subjektive Einschätzung wiedergibt letztendlich.
Ja, wobei es ja schon darum geht, das möglichst intersubjektiv zu gestalten. Ne? Das heißt, die Falluntersuchung und vor allem die Einordnung später soll ja so stattfinden, dass sie auch für andere nachvollziehbar ist. Ne?
Ja, wie er da hingekommen
ist. Genau, der Weg muss da sein, aber auch die Art und Weise, wie die Schlussfolgerung stattfindet. Die muss natürlich für jeden einleuchtend und nachvollziehbar sein, um Intersubjektivität zu schaffen. Ne?
Aber gerade wenn mit so schwammigen Begriffen wie Strangeness gearbeitet wird, ist gerade das eben ein bisschen schwer. Mhm. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte im Grunde genommen an dieser Klassifizierung nach Henry, dass der Begriff der Strangeness eigentlich nicht wirklich greifbar ist für uns. Na, also da kann man alles Mögliche letztendlich drunter verstehen. Und man kann in einer Diskussion vielleicht so in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, du siehst da jetzt eine Strangeness, ich nicht, weil, und dann unterhält man sich eben darüber, aber die Definition des Begriffes ist gar nicht so klar und das macht es dann schwierig, weil natürlich diese ganzen Projekte genau darauf aufsetzen, indem sie sagen, okay, Projekt Good UFO schaut sich die Good UFO-Fälle an, diese Klassifikation ist aber nun mal am Begriff der Strangeness gekoppelt, das heißt, es ist die Basis. Das macht es ein bisschen schwer.
Nein, hast du recht. Das ändert so ein bisschen ans Juristische, ne? Dieser unbestimmte Rechtsbegriff, den es ja auch gibt. Und den finden wir natürlich auch da. Und es ist ja auch durchaus angeregt worden schon von verschiedenen Seiten, dass man vielleicht diese Klassifizierung überdenken müsste. Ja, was ich wiederum schwierig finde, denn ich denke, natürlich könnte man es immer weiter ausdifferenzieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist nachher eine müßige Arbeit, schwierige Frage.
Ich denke, das Problem rührt auch daher, dass der Begriff der Strangeness kontextbezogen ist. Also es gibt keinen vollkommen unabhängigen, für sich allein im Raum stehenden, absolut Begriff der Strangeness, sondern wir schauen uns immer den Fall konkret an und identifizieren dann Merkmale, die im Kontext dieses Falles so etwas wie einen Strangeness-Faktor ergeben, weil sie zu einer möglichen Erklärungshypothese nicht passen. Also das ist glaube ich, auch die Methodik. Man schaut sich ja an, was für eine mögliche Erklärungshypothese könnte ich mir für diesen Fall vorstellen. Und dann sind diese Parameter als Strangeness zu betrachten, die eben in diese Erklärungshypothese nicht zwanglos hineinpassen. Das ist, glaube ich, unser Problem damit.
Das ist ganz gut. Und ist eben ja genau das Problem an der Geschichte. Und da wird natürlich jedwede Studie, die wir machen, so wichtig wie sie ist, an dem Punkt angreifbar. Denke ich schon.
Naja, das Interessante ist ja auch, dass Strangeness-Grad ja auch für den Beobachter selber da sein kann. Also wie fremdartig erscheint mir das? Und das ist natürlich ein höchstgradig subjektives Moment, das teilweise von späteren UFO-Forschern auch wieder interpretiert wird. Ich denke so an diesen OSS-Faktor, der sehr, sehr beliebt ist.
Magst du den vielleicht für die Zuhörer kurz erklären, was der OSS-Faktor ist?
Ja, der OSS-Faktor basiert natürlich von der Bezeichnung her auf dem Zauberer von Oz und soll beschreiben, dass UFO-Entführte manchmal Situationen beschreiben oder die Umwelt beschreiben, die irgendwie verändert ist. Ne? Also plötzlich hört man keine Geräusche mehr in der Umgebung. Es kommt zu diesen Zeitverschiebungseffekten, Missing-Time-Erlebnisse und ähnliches. Also irgendwie wirkt alles bizarr und anders als die übliche Realität. Und das wird dann eben von einigen UFO-Forschern in eine exotische Richtung gedeutet. und Teil des ja, UFO-Mythos. Eine andere Variante und eine andere Erklärung könnte natürlich auch sein, dass das es sich dabei lediglich um ein Traumafolge handelt. Das sprich, für den Beobachter war diese Erfahrung so traumatisch, dass es zu einem Derealisationseffekt kommt, den wir tatsächlich aus der Psychologie kennen. Das würde ich aktuell tatsächlich noch eher als Fragestellung in den Raum werfen wollen, anstatt immer diese gleich exotischen Varianten einzufügen.
Würdest du denn sagen, dass die von einigen Kritikern vermutete Tatsache zutrifft, dass eigentlich je mehr und mehr die Fälle Richtung Good UFO gehen oder Problematik UFO gehen, dass sie umso stärker individuell sind? Also dass es letztlich hochindividuelle Fälle sind, die in sich nicht vergleichbar sind.
Naja, ganz genau genommen ist es ja die Fragestellung des Projekt Good UFO und des Projekt Problematik UFO. Wir wollen ja die Eigenschaften untereinander vergleichen, um diese Frage zu stellen. Also ein Kritiker sagte ja dazu, wir würden Äpfel mit Birnen vergleichen und hat wohl das einfach nicht verstanden, was die Intention des Projektes ist. Nämlich zu gucken, sind das Äpfel und Birnen oder sind es vielleicht doch Äpfel und Äpfel? Bisher kann man sagen, die Ergebnisse, die wir bisher aus nur 10 Fällen gewonnen haben, sind sehr ambivalent im Grunde genommen. Also man hat Eigenschaftsbereiche mit einem großen Deckungsgrad und man hat Eigenschaftsbereiche, die tatsächlich absolut individuell sind bisher oder erscheinen. Ich denke, da müssen wir die Datenbasis einfach erhöhen, um diese Frage wirklich konkret beantworten zu können.
Man kann einfach aufgrund der geringen Zahl der Fälle einfach noch nichts sagen, weil es einfach noch nicht signifikant genug ist.
Ganz genau.
Aber für die für dieses Projekt, das heißt für die vorhandenen Good UFO-Fälle, kann man schon sagen, ja, es sind Äpfel und Birnen.
Frage. Ja, partiell. Ja, genau. Sicherlich.
Ob das valide ist, wird man dann halt weiter schauen müssen. Das ist ganz klar. Wie würdest du denn der Kritik entgegentreten, wenn dann jemand sagt, ja, haben wir doch vorher schon gewusst. Warum macht ihr denn da noch so einen Aufwand mit so einer Studie? Hätte ich euch gleich sagen können.
Ja, weil ich denke, dass solche Pauschalbehauptungen im Endeffekt wenig greifbar und wenig wissenschaftlich sind, sondern tatsächlich dann eher auf einer individuellen Glaubensbasis basieren. Wir wollen es einfach genau wissen. Punkt.
Man könnte ja zumindest sagen, dass bei vielen Forschern da eine individuelle Erfahrungsbasis existiert und dass man häufig die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, sehr gerne verallgemeinert und auf das gesamte Phänomen anwendet. Und vielleicht kann man das so gar nicht.
War wenig mit Wissenschaftlichkeit zu tun, wenn man das auf diesem Wege macht. Das heißt, wenn man die eigenen Erfahrungen zugrunde legt und sagt, okay, ich habe dieses und jenes in meinem langjährigen UFO-Forscherleben erfahren und rausgefunden und das ist jetzt der aktuelle Stand, das ist der Status, so ist es und eigentlich braucht man nicht weiter forschen. Das hat wenig mit Wissenschaftlichkeit zu tun und deswegen halte ich solche Projekte eben auch für ganz besonders wichtig. Zumal ja auch eigentlich immer so ein bisschen die Frage im Raum schwebt, wir sind ja UFO-Forscher. Eigentlich halten wir uns wirklich vielfach an den Fällen fest oder befassen uns viel mit den Fällen, ziehen unsere Lehren aus den Fällen, die letztendlich IFOs sind. Mit den UFOs im engeren Sinne befasst man sich, außer dass man das mal so vielleicht am Stammtisch zum Besten gibt, ja nicht wirklich viel. Das heißt, da findet gar keine Auswertung oder fand bisher keine Auswertung statt. Und ich finde es wirklich höchste Zeit, dass da was passiert. Jetzt ist schon was passiert, jetzt geht's weiter mit den Problematik-UFOs. Absolut wichtig.
Naja, ein wichtiger Faktor ist ja auch, wenn wir uns diese Frage stellen, wie kann man das methodisch überhaupt erreichen? Also was wir bisher aus der UFO-Forschung kennen, aus den vielen populären Büchern, ist ja, dass irgendjemand dem UFO-Phänomen seine Lieblingshypothese überstülpt. Ne? Der eine sagt, ey, das sind Aliens, weil ich finde, Aliens klingt gut, also mache ich Aliens drauf. Und der andere sagt, nein, ich bin Skeptiker, das ist alles konventionell erklärbar, ich mache alles konventionell erklärbar. Und der nächste sagt, nein, ich glaube an Zeitreisende, knackt, das sind alles Zeitreisende. Also die Lieblingshypothese bestimmt dann im Endeffekt, was der Inhalt des Buches wird und das wird von den Autoren als Wahrheit verkauft. Wie man das methodisch tatsächlich herausfinden will, ohne willkürlich zu sein, ohne einfach nur irgendwas zu behaupten und zu spekulieren, das versuchen wir eigentlich ja auszuloten, indem wir mit solchen Projekten auch methodische Grenzen versuchen, irgendwie ja, zu erfahren und vielleicht auch da Shifting Baseline technisch immer ein Schrittchen weiterkommen.
Also ich finde das auch jetzt sehr spannend. Das heißt, das nächste Jahr wird also für das Projekt interessant werden. Die Datenbasis wird vergrößert werden, nämlich auf die Problematik UFO-Fälle. Das heißt, von 10 Fällen sind wir so bei etwa 40, 50, so ungefähr, ne?
Genau, also jetzt sind es 10 Fälle und Problematik UFO ist nach aktuellen Stand, ich glaube, 44 Stück, die noch oben drauf kommen würden.
Das ist ja schon mal ein Gutes. Und dann hat man eine deutlich größere Basis, auf der man Aussagen treffen kann. Wie sieht denn das aus? Im nächsten Jahr beginnt hier mit der Sichtung der Fälle. Was glaubst du, wie lange wird sich das Projekt hinziehen?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich immer davon abhängig, ja, wie viel private Zeit man aufwenden kann, ganz klar. Und natürlich auch, also es haben sich tatsächlich für dieses Mal ziemlich viele angemeldet, die mithelfen möchten. Was da im Endeffekt real übrig bleibt, wird sich zeigen. Auch das ist ja immer individuell von den Lebensumständen, von den Zeitkapazitäten und so weiter abhängig. Ich denke, man wird ein Wochenende alleine brauchen, um diese ganzen Daten zu sichten und zu extrahieren. Und dann wird das wahrscheinlich wirklich eine Wochen- bis monatelange Arbeit, wirklich diese einzelnen Eigenschaften abzuklopfen. Also die Erfahrung aus dem letzten Projekt war, dass wir zumindest, was die Analyse angeht, wesentlich zu zweit, Klaus Helzmann und ich, getragen haben, dass einer sich jeweils einer Fragestellung angenommen hat, diese dann analysiert hat. Dann wurde es quasi dem anderen zurückgeschickt, der konnte seine Anmerkungen dazu geben, eventuell noch Sachen ergänzen oder kritisieren oder. Dann ging es quasi wieder zurück zum Urheber, der es nochmal überarbeitet hat. So gab es immer ein bisschen hin und her. Zu zweit ist es natürlich ein großes Arbeitsvolumen gewesen. Gleichzeitig konnte man sich leichter abstimmen. Wenn wir jetzt eventuell 4 oder 5 sind, die darin konkret mitarbeiten, geht vielleicht die Analysezeit schneller. Gleichzeitig könnte die Diskussion aber ausführlicher sein. Also ich hoffe schon, dass wir das innerhalb eines Jahres abschließen können. Das ist das, was ich hoffe. Man muss es aber sehen, ob das tatsächlich auch so sein wird.
Okay, das schauen wir uns dann im nächsten Jahr dann nochmal an. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Ich denke, wir können jetzt zum nächsten Vortrag kommen. Und das war der Vortrag von Danny Amon zum Thema Forschungsgrundsätze. Wer würde gern dazu jetzt etwas erzählen oder ein paar Anmerkungen zu dem Vortrag machen?
Ja, ich kann ja erstmal ein bisschen was zu den Forschungsgrundsätzen erzählen. Die sind 2011 fertiggestellt worden. Die wurden im Vorfeld von Danny als dem zweiten Vorsitzenden der GEP damals angeregt und mit mehreren Forschern vereinsübergreifend diskutiert in ihrer Entwicklung und sind dann 2011 verabschiedet worden, zunächst von der GEP, anerkannt worden von der DGUFO und das war es, glaube ich, auch schon. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand irgendwie, ich glaube nicht. Ne?
In der GFA ist er diskutiert worden.
Ja.
Also in der Zeitschrift Anomalistik. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da es ja auch kein konkreter UFO-Forschungsverein ist, dass die sich da jetzt konkret anzuerkannt haben, glaube ich nicht. Mhm. Und Ilbrand von Ludwiger hat seinerzeit im Namen der MUFON, ob das noch aktuell ist, ist eine ganz andere Frage, wohl eher nicht, da kommen wir ja noch drauf, das abgelehnt mit der Begründung, dass er weiterhin zur Hypnose als Regressionsmittel für UFO-Entführte stehen möchte. Und diesen Passus hatten wir ausgeschlossen in den Grundsätzen.
Zunächst.
Genau, und da hat er dann Danny gesagt, ja, aber wir haben das nochmal überarbeitet. Wir haben uns nochmal angeschaut, wie die Fachliteratur dazu aussieht und haben diesen Passus, den Herr von Ludwiger kritisiert hatte, noch einmal überarbeitet und den noch etwas neutraler gefasst, wo wir, glaube ich, nicht explizit sagen, dass wir das ablehnen, sondern bestimmte Anforderungen stellen, wie Hypnose einzusetzen ist.
Jein. Also ursprünglich war es eine pauschale Ablehnung der Regressionshypnose, das stimmt. Es ist nach wie vor eine Ablehnung der Regressionshypnose, wenn es darum geht, konkrete Erinnerungen wieder zu bekommen.
Die ausschließlich über Hypnose gewonnen werden dann letztendlich, ne?
Also es geht darum, Hypnose wird heutzutage in der psychiatrischen Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis angewendet, aber meistens geht es darum, dass man einen positiven Effekt auf die Psyche des Patienten sich erhofft. Es geht nicht darum, konkrete Erinnerungen wieder zu erwecken, keine realen Erinnerungen. Denn die Forschung hat gezeigt, dass wir es ist nicht möglich, zwischen realen und produzierten Erinnerungen im Endeffekt zu unterscheiden. Also falsche Erinnerungen, die dann entstehen können durch diesen hoch suggestiblen Zustand. Und da diese Gewährleistung nicht da ist und der Verdacht da ist, dass viele UFO- und Führungsforscher, vor allem die Laienhypnotiseure, solche falschen Erinnerungen produziert haben bei ihren Zeugen, die sie untersucht haben, wird das weiterhin ausgeschlossen. Es geht also darum, wenn es für den Menschen, für seine Psyche, für seine Gesundheit ein positiver Faktor ist, eine Hypnoseregression nach Ansicht des Arztes, Facharztes zu machen, ist das okay. Als um die Wahrheit herauszufinden, um korrekte Erinnerungen hervorzurufen, dafür ist es nach wie vor nicht in Ordnung.
Also von Laienhypnotiseuren habe ich vor allem aus amerikanischen Quellen gelesen. Weiß einer von euch, ob das in Europa oder zumindest in Deutschland auch jemals ein Thema war?
Dass es Laienhypnotiseure waren?
Ja.
Nicht, dass ich wüsste. Also meistens ist es ja so, dass bestimmte UFO- und Führungsforscher trotzdem ihren favorisierten Facharzt daran gelassen haben. Obgleich sich auch hier gezeigt hat, und das zeigt die psychiatrische Diskussion der letzten Jahre im Grunde genommen, dass es ganz oft dazu kam, dass iatrogen, also ärztlich falsche Erinnerungen bei solchen Regressionen produziert wurden. Das ist tatsächlich ein recht großes Problem, das auch schon fast verschwörungstechnisch unter den Ärzten nicht gerne publiziert wird. Ne, klar, dass sich auch daraus aus Ärztefehlern quasi irgendwelche Regressansprüche und so weiter stellen. Das betrifft vor allem angebliche Opfer von sexuellem Missbrauch und ähnliches. Zieht sich aber auch natürlich über solche Entführungsfälle.
Nun gut, also auf jeden Fall ist das ein Diskussionsthema, das uns wohl noch eine gewisse Zeit begleiten wird. Das werden wir noch sehen. Erfreulich finde ich, dass sowohl GEP als auch die GUFO erstmal so dem zugestimmt haben. Mhm. Und wie Dani ausgeführt hat, wurden diese Forschungsgrundsätze jetzt auch noch aktualisiert. Es sind noch einige weitere Aspekte hinzugekommen, zum Beispiel der Aspekt ethische Fragen, die sich aus der konkreten Forschung ergeben, dass man das auch nochmal ergänzt. Und ich meine, das ist jetzt quasi so eine Art Version 2.0 der Forschungsgrundsätze, die in Arbeit ist.
Genau, so hat er den Artikel ja auch, seinen Beitrag dort auch genannt, Forschungsgrundsätze 2.0. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Forschungsgrundsätze sind 2011 in der damaligen Version erstmalig verabschiedet worden, waren damit aber, und so ist das auch publiziert worden, nicht fertig, sondern sind sozusagen in die Diskussion oder befinden sich ständig in der Diskussion, können ständig überarbeitet werden, wo es Sinn macht und sollen sich einfach auch weiterentwickeln. Das ist hier passiert. Im Grunde genommen sind die Forschungsgrundsätze zu sehen als eine Art Leitfaden wissenschaftlich redlichen Handels in der UFO-Forschung. Da wissen wir, glaube ich, aus der Vergangenheit, dass das großes Problem gewesen ist, im Umgang miteinander, im Umgang mit den Zeugen, im Umgang mit dem Phänomen aus wissenschaftlicher Sicht. Und diese Grundsätze sind im Grunde genommen dafür entwickelt worden, um denen entgegenzustehen und einen Leitfaden für den Forscher zu geben, mit dem Phänomen auf wissenschaftlicher Basis umzugehen. Und es ist natürlich absolut Wissenschaft, wenn man diese Sachen auch im Laufe der Zeit überarbeitet. Und wenn man das immer wieder diskutiert und auf Bestand überprüft. Das ist hier passiert. Und deswegen dieser Vortrag, der absolut interessant auch gewesen ist. Und ich denke, dass die überarbeitete Version der Grundsätze dann demnächst auch publiziert werden wird.
Ja, das wird sicher der Fall sein. Ich glaube, ganz konkret müssen wir dann aber auch noch daran arbeiten, diese Grundsätze auch allen Kollegen, die in der Feldforschung tätig sind, zu vermitteln. Also es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, ja, wir unterschreiben das Papier und dann ist alles fertig, sondern wir müssen auch daran arbeiten, das auch in die Praxis umzusetzen. Wir müssen daraus ja auch irgendwie Konsequenzen und Schlüsse für die normale Feldarbeit auch gewinnen und uns auch überlegen, wie wir jetzt solche doch sehr abstrakten Anforderungen in die Praxis herunterbrechen können.
Und zwar möglichst auch jeder für sich selbst. Also es ist halt auch ein Werkzeug für die Selbstreflexion, wo man immer wieder mal schauen kann, wo stehe ich eigentlich mit meiner Arbeit, wie arbeite ich eigentlich und inwieweit ist das konform mit diesen Grundsätzen. Ein Kritikpunkt an diesen Grundsätzen war ja auch immer wieder gewesen, dass jegliche Sanktionsmöglichkeiten fehlen im Falle eines, ich setze es mal in Anführungszeichen, Verstoßes. Dass man eben dann nicht hergehen kann und irgendwie denjenigen sanktionieren kann. Man kann ihm vielleicht rügen. Man hat mit diesen Grundsätzen auf jeden Fall die Möglichkeit, etwas, ja, womit man sozusagen wedeln kann. Sag ich, hier hast du ein bisschen dagegen verstoßen, das kann man tun. Aber wirkliche Konsequenzen hat das im Allgemeinen nicht. Und das ist so ein Kritikpunkt gewesen. Wie seht ihr das?
Naja, es ist schwierig. So, ich meine, einerseits, wir sind alle Hobbyforscher. Ach, will man jetzt unbedingt sanktionieren, ist ja die nächste Frage. Ne? Also will man irgendwie dieses Mittel der Peitsche überhaupt besitzen? Gleichzeitig ist es schon so, es erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion und auch an Impulskontrolle im Grunde genommen. Mhm. Dann bei solchen Vergehen, das vielleicht, also vielleicht nimmt man es gar nicht wahr im Moment des Handelns, im Nachhinein zumindest in der Lage sein, dazu zu stehen und eventuell das auch wieder gerade zu bügeln. Ne, also es ist, ich sag mal, vergleichbar vielleicht mit der EU. Ich weiß nicht, wie oft Deutschland da gegen die Maastricht-Kriterien verstoßen hat. Wirkliche Sanktionen gab es auch nicht. Schwierige Frage.
Also aus meiner Sicht ist das eigentlich in der Praxis einfach zu handhaben. Also es gibt schlicht keine Sanktionsmöglichkeiten. Wir sind ja, ja letztlich ein Verein, der von der Beteiligung seiner Mitglieder lebt. Und ich glaube, da ist es überhaupt nicht hilfreich und ist auch nicht zielführend, jetzt zu sagen, du hast jetzt gegen folgenden Grundsatz verstoßen, jetzt müssen wir dich sanktionieren. Sondern ich glaube, es funktioniert ganz anders. Es funktioniert andersherum, indem wir sagen, so ungefähr stellen wir uns das jetzt vor. Und natürlich wird unterwegs jeder mal irgendwo einen Fehler machen oder irgendwie etwas ungünstig machen oder vielleicht was übersehen. Das macht aber nichts. Wichtig ist nur, dass man erkennt, dass vielleicht mal etwas schiefgelaufen ist und vielleicht etwas nicht so gemacht hätte, wie man es vielleicht auch selber gerne gewollt hätte. Und dann hat man so ein Rahmenwerk, das einen dabei unterstützt. Also ich sehe das wirklich als Unterstützung, als Hilfestellung für eine saubere Tätigkeit. Also für eine saubere, forschere Tätigkeit, dass man also solche Dinge lernt wie: Ich muss das alles schön sauber dokumentieren. Ich kann nicht meine Wünsche umsetzen, sondern ich muss hören, was der Zeuge mir sagt. Der steht eigentlich im Mittelpunkt, nicht immer ich als Untersucher. Also solche einfachen Dinge müssen wir nach und nach in die Praxis einschleifen. Und das hilft uns allen insgesamt weiter. Und es hilft uns insgesamt dann weiter, wenn wir anfangen, die Fälle später zu beurteilen und zu belegen, ja, was können wir damit noch machen? Also insofern denke ich, ist der wichtige Schritt, dass wir etwas haben, eine Anleitung für eine gute Arbeitspraxis. Dass man als Mensch mal irgendwo mal was parkiert macht, geschenkt, aber man hat so eine Idee, wie es sinnvoll laufen sollte. Und das hilft, glaube ich, wirklich. Eher über lang und nicht über kurz, aber mittelfristig, glaube ich, können wir damit wirklich was anstellen.
Das heißt, an der Stelle ist es wahrscheinlich sehr zielführend, möglichst häufig gerade die neuen Kollegen darauf hinzuweisen, hier, da gibt's sowas. Das hat auch einen gewissen Stellenwert, wir möchten uns da gerne dran halten und ja, dann immer wieder den Hinweis, da doch auch mal reinzuschauen, das ist vielleicht eher zielführend.
Also ich glaube auch, mit Sicherheit, und ich denke auch, wir müssen auch lernen im Laufe der Zeit, die sehr abstrakt gefassten Grundsätze auf die Praxis herunterzubrechen. Also was heißt das in der Praxis für mich wirklich? Was bedeutet das? Und das müssen wir uns Stück für Stück erarbeiten. Da kommt noch ein zweites Thema rein, über das wir auch gesprochen haben. Und das ist das seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren verfolgte Fallermittlerhandbuch.
Ja. Ja.
Also eines unserer Langzeitprojekte, von dem ich noch die Hoffnung habe, dass wir in den nächsten 20 bis 25 Jahren schon weiterkommen werden. Aber mal Scherz beiseite. Genau diese Thematik der Forschungsgrundsätze muss ich dann konkret im Fallermittlerhandbuch dann natürlich runterschlagen. Also wenn ich ganz konkrete Anforderungen habe, wie setze ich das konkret um, da müsste es dann eben drinstehen, neben vielen anderen Dingen auch. Aber das wäre so eine Idee, wo man es dann in die Praxis runterbrechen könnte.
Das haben wir ja im Grunde genommen auch begonnen. Ich
weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal haben wir auch zu, um 2011 diese Diskussion geführt, wie wir das umsetzen können. Ja. Da sind wir letztendlich, Christian Zech hat mir da ein schönes Wiki installiert. Das habe ich dann schon mal mit einem Inhaltsverzeichnis gefüttert. Und dann war die Idee dahinter im Grunde genommen zu sagen, jeder Fallermittler kann da seine Beiträge auch leisten aus seiner Erfahrung raus und dass das immer wieder natürlich der Kontrolle durch die anderen Bearbeiter unterliegt. Das ist so die Sache, die wir damals entwickelt haben, die dann eingeschlafen ist und die wir jetzt, also Christian und ich hatten kurz vor der Mitgliederversammlung da das Thema auch nochmal hochgeholt. Ich habe das auf der Mitgliederversammlung nochmal angesprochen und Danny ist da jetzt inzwischen auch schon dabei, recht umtriebig da ein paar Sachen so einzutragen und da müssen wir auch einfach weitermachen, weil das ist, also ich finde es irgendwie fast ein Unding, dass es kein nach all dieser Zeit kein Standardwerk in dem Sinne gibt, dass das mal entwickelt worden ist.
Das stimmt.
Ne, wo man einfach auch seine Fallermittler dran schulen kann. Geht mir absolut nicht auf, warum das so lange dauert. Also hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben viele so zerstritten waren und dass eine Zusammenarbeit schwer ist, ein Konsens schwer ist. Aber in diese Richtung sind wir ja 2004 schon gegangen, als wir den Grundkonsens entwickelt haben, der zwar gestoppt ist dann irgendwann, also nie ganz zur Vollendung gekommen ist, aber wo man zumindest sagen kann, na, daran kann man sich aufhängen. Da hat man schon mal ein bisschen was, womit man arbeiten kann. Und das kann weitergeführt werden, auch in so einem Fall im Mittlerhandbuch.
Das ist ja auch vor allem wichtig, einfach die Standardisierung, die Professionalisierung der UFO-Forschung, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, das alles hängt ja wirklich damit ursächlich zusammen. Also wie soll hypothetisch man die Ergebnisse der Kollegen aus anderen UFO-Vereinen in Deutschland mit den unseren vergleichen, wenn es überhaupt keine gemeinsamen Standards der Fallermittlung gibt. Ne? Also das kann ja sein, dass UFO-Organisation XY sich gründet und sagt, also wie für uns ist Channeling ein legitimes Mittel der UFO-Untersuchung oder aus dem Kaffeesatz lesen. Das ist natürlich ja alles schwierig und ohne wirklich gemeinsame Standards da eine Professionalisierung hinzubekommen. Und dafür ist das unabdingbar.
Man kann ja im Grunde genommen sagen, wenn das Ausgangsmaterial angreifbar ist, und das ist nun mal die Dokumentation der Zeugenaussagen, wenn das schon mal angreifbar ist, alles, was darauf folgt, können wir dann eigentlich vergessen.
Ja. Also auf jeden Fall denke ich, das können wir mitnehmen. Ist das ein Thema fürs nächste Jahr? Da sollten wir uns wirklich vornehmen, ein Stück weiterzukommen. Also jetzt so erste einfache Dinge mal in das Wiki einzutragen und dann es so langsam wachsen zu lassen. Das wäre vielleicht ein bescheidener, aber ich glaube realistischer Wunsch für das nächste Jahr.
Vielleicht noch kurz zu erwähnen, bevor sich die Hörer jetzt an ihren Internetbrowser setzen und auf die Suche machen nach dem Wiki. Das wird zunächst erstmal nicht öffentlich sein, weil das A ist da im Grunde genommen noch nicht so viel und B soll das erstmal tatsächlich wirklich aktiven Falluntersuchern vorbehalten sein. Da bitten wir einfach auch um Verständnis, wie wir später noch damit umgehen werden. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt.
Aber natürlich gilt auch hier, wer sich beteiligen möchte, bitte einfach bei der GEP melden, bei unserem Vorstand einfach Bescheid geben, ich habe da was gehört, ich würde da gerne mitmachen, da finden wir schon einen Weg.
Jo.
Okay. Ja, letzter Punkt der Tagung war ja eine offene Diskussion. Und da ist etwas ganz Erfreuliches passiert, nämlich ein Kollege aus dem Vorstand der MUFO und CES war auch bei der Tagung zugegen und hat so grob einige Neuigkeiten, einige neue Entwicklungen bei der MUFO und CES referiert. Insbesondere darauf hinauslaufen, dass sich auch die MUFO und CES als Organisation eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, anderen Gruppen mittlerweile gut vorstellen kann. Und ihre reservierte Haltung, die in der Vergangenheit ja immer ein Problem war, so nicht fortführen möchte.
Ja, das ist ja im Grunde genommen, wie der Kollege dann dort auch erläuterte und was man vorher schon in diversen Newsblogs lesen konnte, ist das zurückzuführen auf einen Führungswechsel innerhalb der MUFO und CES. Das war seit 1974, ne? Haben die sich gegründet?
Ich meine 76.
76 war 10er.
Das war auch so ungefähr
nein, gleich. Nein. 72 GEP, 74 Mouffon CES, die haben jetzt 40 Jahre gehabt. Mhm. Und 76 dann 10 ab. Ja, wie dem auch sei, die haben da jedenfalls ihr 40-jähriges Bestehen ganz besonders gefeiert und erstmal den kompletten Vorstand da ausgetauscht, der ja im Wesentlichen eigentlich aus Illobrand von Ludwiger bestanden hat, der das Ganze seit den Anfängen dort geleitet hat und auch so viele Jahre eine Art wissenschaftliche Galionsvorzeigefigur der UFO-Szene war. Letztendlich hat sich aber die Mouffon CES auch immer sehr dadurch hervorgehoben, dass sie sehr verschlossen gegenüber anderen Institutionen und Forschern gewesen ist und so eine Art Wissenschaftshabitus so vor sich hergetragen hat. Und
nicht nur, also die waren ja auch ablehnend, ne? Also nicht nur verschlossen, sondern auch tatsächlich ablehnend, das kommt noch dazu.
Ja, regelrecht ablehnend. Das, was immer sehr bedauerlich natürlich gewesen ist, war schon gerade im Zuge von alle UFO-Forschungsorganisationen, alle Vereine rücken ein bisschen mehr zusammen und Mouffon CES hat nicht so recht mitgemacht, was immer sehr schade war, weil man natürlich auch sagen muss, dass wir nur in der Zusammenarbeit mit der Zusammenfügung aller Daten, die wir so gesammelt haben, irgendwie auch was erreichen können. Und das wird jetzt wahrscheinlich anders werden. Illobrand von Ludwiger ist, soweit man das gehört hat, dort eben ausgetreten und gründet einen neuen Verein. Damit ist die Mouffon CES offen für neue Wege und im Grunde genommen hat man uns dort schon Dinge zugesagt wie Beteiligung an der UFO-Datenbank, Anerkennung der Forschungsgrundsätze. Das sind alles so Dinge, die jetzt einfach so mal eben schnell passieren, weil man sich eigentlich, so der Eindruck, dort intern auch schon Gedanken gemacht hat und gesagt hat, eigentlich eine feine Sache, aber gut, der Vorstand wollte es halt nicht.
Naja, es war natürlich auch so spannend. Also mein Eindruck war von den Kollegen, also er war ja er kam natürlich erst nach dem geschlossenen Teil, als die öffentliche Veranstaltung losging, sprich der Workshop.
Genau.
Und hielt sich lange Zeit sehr, sehr ruhig. Hatte sich also eigentlich nicht groß beteiligt, sondern hat wartend und zugehört die Sache auf sich wirken lassen. Und es war schon mein Eindruck, dass er auch für sich ausloten wollte oder für die Mouffon ausloten wollte. Macht das überhaupt Sinn, mit den Jungs und Mädels da irgendwie was zusammen zu machen? Denn klar ist auch, durch diese jahrelange oder jahrzehntelange Nicht-Annäherung der Vereine sind ja auch so Vorurteile gegenseitig entstanden. Mhm. Ne? Und auch sicherlich negative Propaganda, das wurde ja auch bestätigt zum Teil, dass diese da stattgefunden hat. Und dass er diese auch nicht bestätigt sehen konnte, als er dann bei uns vor Ort war, was sehr positiv zu sehen ist. Ich fand das schon spannend. Und dann diese Öffnung, die dann da getan ist im Grunde genommen. Also es hat ja eine Öffnung stattgefunden nach außen. Der Dialog hat begonnen. Es gibt den Plan, dass die Vorstände der jeweiligen Vereine sich jetzt sogar im Frühjahr schon zusammensetzen und gemeinsam weiter ausloten, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen könnte. Also unglaublich spannend gewesen, muss ich sagen. Mhm. Und schade, dass die Zeit irgendwann rum war und diese lebhafte Diskussion, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, dann ja abrupt enden musste, da unsere Zeit im Freizeitheim dort zu Ende ging und wir den Saal leeren mussten.
Man hat ja irgendwie auch gesehen, dass die Leute, die dort anwesend waren, in einigen Dingen den brannten richtig Fragen so unter den Fingernägeln. Ja. Kann ich hier zu Tagungen kommen und wie war denn das damals? Und irgendwie, das war den Leuten schon irgendwie wichtig. Ne?
Ja. Da hatte so ein bisschen was von so ein Move von Glasnass, ne? Das war so ein bisschen, also weil das einfach, glaube ich, auch von nach außen hin war das ja immer so, also nur durch den Illobrand von Ludwiger repräsentiert. Mhm. Und was da hinter den Türen stattfand, das war ja keine Ahnung.
Ja.
Also eigentlich habe ich dann keine Vorstellung davon gehabt, wie die Arbeit aussieht und ob es überhaupt eine Arbeit gibt. Denn es gab ja eigentlich auch so größtenteils keine Publikationen nach außen hin. Nein. In den letzten Jahren.
Die haben vor ein paar Jahren dann irgendwann mal ihre Webseite relaunched. Und dabei ist es aber auch geblieben, da war auch kein Leben irgendwie, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommen gerade auch mit neuer Webseitentechnik, die dann sehr interaktiv da funktioniert, hätte man da sicherlich öfter mal irgendwelche Newsbeiträge erwartet, aber nichts dergleichen. Das Ding war eigentlich tot und selbst jetzt in dieser
Götterdämmerung, die da eingesetzt hat, da war nichts davon aus rein der MUFON in dem Sinne zu hören. Ne? Das hatte, also ich habe das über Dritte erfahren. Ich glaube, ich habe das von über einen Beitrag von Mario Rank erfahren.
Okay.
Und also nicht, dass da von der MUFON mal was gekommen wäre, keine Ahnung.
Aber umso spannender waren doch die Schilderungen von den Projektgruppen, die dort stattfinden und wo man da gerade aktuell so dran ist und wie man da vorgeht. Ich denke, da wird es sicherlich hier und da Diskussionen geben. Also da waren doch einige Ansätze, die sich doch auch unterscheiden. Aber das muss ja nicht per se schlecht sein. Es ist nur teilweise anders, ganz klar. Und ich fand es so unglaublich spannend, dass es scheinbar doch Leben gibt in dieser Organisation, die man eigentlich immer nur durch eine Person repräsentiert gesehen hat.
Und das Leben im Grunde genommen, dass du sagst, da ist auch noch wirklich genug Leben drin, um eben diesen Impuls zu haben, da etwas zu verändern. Mhm. Ne? Also ich sag mal, er hat ja auch geschildert, dass das kein Prozess von heute auf morgen war, sondern dass das ein langanhaltender Selbstreinigungsprozess gewesen ist. Und unglaublich spannend, absolut.
Also ich habe so den Eindruck, das nächste Jahr wird da echt spannend werden, weil jetzt muss es sich erstmal erweisen, inwieweit wir jetzt von der Zusammenarbeit mit MUFON und CES wirklich kommen können, was wir wahrscheinlich alle sehr gerne wollen. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von uns bremsen würde. Also das ist wirklich interessant. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass es sinnvoll wäre, fürs nächste Jahr mal anzudenken, mal irgendwie was Gemeinsames in Richtung Fallermittler-Workshop für MUFON, DEGUFO, GEP zu machen? Oder wäre das noch zu früh?
Nee, absolut. Also selbst dieser Workshop, das ist ja ein offener Workshop. Da hätten Leute von der DEGUFO kommen können. Durch die Doppelmitgliedschaften waren natürlich auch welche dort. Da können Leute von der MUFON und CES kommen. Das hätte im Grunde genommen fast jetzt auch schon stattfinden können. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt hätte. Ich meine, es ist schon gut, dass nach all diesen Jahren das erstmal auf diese Weise erfolgt ist. Das heißt, man nähert sich an, man spricht auch nochmal darüber. Aber ich sehe absolut nicht, was ein Hinderungsgrund sein könnte, da nicht einfach einen Workshop zu machen und alle einfach einzuladen. Also die sind offen, die Dinger. Die sollen alle kommen.
Ja. Naja, das ist nicht vor allem, weil also das Schwierige wird da wieder sein, die Organisation. Ne? Das heißt, irgendjemand muss es in die Hand nehmen, muss es organisieren, muss es irgendwie durchstrukturieren. Und da muss man natürlich auch noch hoffen, dass der eine oder andere Interessierte und Aktive auch tatsächlich kommt.
Nun gut, das wird sich im nächsten Jahr dann genauer erweisen. Ja, ich finde, das war schon ganz interessant. Wir haben einen Abriss gegeben über das, was an dem Tag in Hannover stattgefunden hat. Wollt ihr noch ein kurzes Resümee der Veranstaltung und der Tagung machen, so wie ihr das so empfunden habt?
Also ich habe es mal wieder auf die Weise empfunden und das geht mir eigentlich fast jedes Mal so. Man kommt dahin, dann lässt man sich den Kopf voll fropfen mit Ideen von anderen Leuten, mit Ideen, die aus einem selber entspringen und ist dann so... Voller Tatendrang fährt man dann wieder weg, um dann festzustellen, dass die Realität eher so aussieht, dass man zu wenig Zeit hat, das alles umzusetzen. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich schon gut, wenn man sich immer mal wieder trifft und gemeinsam was erarbeitet. Ich habe das wirklich als toll empfunden. Wie immer sehr kollegial, auch nicht bierernst, sondern sehr spaßig. Und was ich so ein bisschen gedacht habe, war auch, wenn dort tatsächlich jetzt Leute von außen gekommen wären, die ansonsten einfach nur gehört hätten, hier UFO-Forscher, das gucke ich mir mal an, und die hätten sich da unsere Beiträge angehört, die wären, glaube ich, vollends verstört gewesen, weil sie das mit dem Bild, was man so von UFO-Forschern auch aus den Medien vermittelt bekommt, das hätten die nicht eingekriegt. Also das, ne, so Forschungsgrundsätze, es geht um Datenbanken, Einfallsprojekt, gut, UFO würde noch vielleicht so ein bisschen in die praktische Sache da so mit reingehen, aber ich glaube, wenn man uns so angucken würde, wir geben wenig von dem Bild ab, was man in der Öffentlichkeit von UFO-Forschern hat. Und das finde ich eigentlich sehr erfreulich, weil das Bild ist ja kein besonders gutes.
Es hat auch auf der Tagung niemand einen Aluhut getragen.
Nein.
Nur zwei nicht. Stück.
Nein. Ich habe meinen wohlweislich zu Hause gelassen.
Ja, ich denke, dass aber dieser letzte Punkt gerade aber auch der ist, der dafür sorgt, dass diese waren schon nicht so gut besucht sind, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist. Ne? Das heißt, die Vorträge sind natürlich sehr sachlich, aber auch nicht populär, das darf man nicht vergessen. Also der Unterhaltungswert, und den suchen natürlich viele Besucher, der ist jetzt nicht auf diesem RTL2-Niveau, dass der ein oder andere sich vielleicht erwünscht, um das mal etwas polemisch auszudrücken.
Aber das sehe ich ehrlich gesagt noch, da sehe ich so zwei Kategorien. Das ist einmal so die Leute, die wirklich von außen reinkommen, ne? Also die aus der Gesellschaft, das einfach mal so interessant finden, vielleicht mal ein UFO-Buch gelesen haben, die selbstverständlich auf der Suche nach Unterhaltung auch so ein bisschen sind, vielleicht das bestätigt oder zumindest wiederfinden möchten, was sie aus der Literatur und aus dem Fernsehen kennen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Und das sind für mich UFO-Interessierte, die mit dem, was wir tun, entweder was anfangen können oder was nicht. Das will ich gar nicht bewerten. Dann gibt es aber auch noch die anderen, die sich selbst als Forscher verstehen, wo ich dann etwas weniger Verständnis dafür habe, dass die solchen Veranstaltungen fernbleiben, selbst wenn ihre Forschung an der einen oder anderen Stelle vielleicht in eine andere Richtung gehen oder sie vielleicht einer festgesetzten Hypothese folgen. So kann ich trotzdem an der Stelle für Forscher nicht nachvollziehen, warum die solchen Veranstaltungen, die ja doch praktischen Wert haben, fernbleiben.
Mhm. Ja, ich glaube, da gerät man schnell in so ein Maß an Spekulationen.
Ja,
ne, also man kann jetzt natürlich sagen, so eine Deneken-AS-Meeting mit 500 Leuten ist natürlich ein ganz anderer Schnack als unsere kleinen Treffen zusammen. Aber vielleicht, auf die Grundfrage von Mirko zurückzukommen, ich kann vieles von dem, was du gesagt hast, da doch sehr bestätigen. Also ich finde das auch immer sehr anregend. Ich beobachte auch, dass dann insgesamt die ersten 1, 2, 3 Wochen danach so ein erhöhtes Aufkommen an Engagement ist bei den einzelnen Aktiven der Szene. Ich glaube, die Tatsache, dass man sich persönlich kennt, das jetzt ja auch schon über einige Jahre und sich zumindest 1, 2 Mal im Jahr doch sieht, trägt ganz viel zum Zusammengehörigkeitsgefühl bei und auch zum Wunsch danach, sich aktiv zu beteiligen. Also das vielleicht mal an andere Mitglieder, die da noch so ein bisschen Hemmung haben. Das hat schon was Familiäres irgendwann ab einem gewissen Punkt und das macht dann auch wirklich Spaß, sich zu treffen und sich zu sehen und zu unterhalten aus allen Teilen Deutschlands. Es ist durchaus wert, das mal zu besuchen und vielleicht kriegt man dann auch den Ehrgeiz, um zu sagen, jetzt packe ich doch mit an, jetzt will ich doch aktiv werden. Macht immer wieder Spaß, muss ich sagen.
Wir hatten ja auch ein Mitglied dabei, das noch nicht so lange im Verein gewesen ist und also ich hoffe, dass er das bestätigen wird. Ich hatte schon das Gefühl, dass er irgendwie sofort mit drin war, doch tolle Anregungen so gebracht, hat sich beteiligt. Und das fand ich total super. Also es scheint zu funktionieren.
Und Mirko, wie sieht's bei dir aus?
Also ich kann mich euch nur anschließen. Ich fand das jetzt mal sehr gut, dass man sich auch mal wieder trifft. Dieses persönliche Gespräch ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass man auch mal so Meinungen austauscht, dass man auch überlegt, wo könnte ich mich da auch sehen, wo könnte ich mich integrieren, könnte ich vielleicht manche Sachen machen oder andere vielleicht eher nicht, weil es zu aufwendig ist. Das ist, glaube ich, immer etwas, was man erst im Gespräch vor Ort miteinander auch mal klären muss. Ich glaube aber, dass für jeden, der grob am Thema interessiert ist, sehr gut ist und sehr hilfreich ist, mal an so einer Tagung teilzunehmen, weil man einfach mal die Beteiligten alle kennenlernen kann und sehr ungezwungen kennenlernen kann. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder etwas machen, deine oder andere Hörer sich auch entschließen könnte, mit teilzunehmen. Ja, ich kann mich jetzt nur noch für das Zuhören bedanken und unsere Stunde ist jetzt so fast rum. Vielleicht später mal beim nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Der GEP Insider Audiocast von Menschen und UFOs wurde Ihnen präsentiert von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Als vom Verein unabhängig erstellter Audiocast sind ausschließlich Mirko Marcelovic und Thea Günther verantwortlich für den Inhalt und die Wahl der Gäste. Das Intro basiert auf dem Stück Ultra von LuroFX und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Frühere Ausgaben sowie weitere Infos über von Menschen und UFOs finden Sie im Internet unter ufo-menschen.alien.de.